Ja, liebe Versammelten, liebe Brüder und Schwestern, herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend wieder unter euch sein darf, hier in dem schönen Sachsen. Ich bin jetzt eine längere Fahrt hinter mir, auf über 500 Kilometern aus Baden, von Karlsruhe, und bin dann, als ich hier an Hof vorbeigefahren bin, sind da die alten Erinnerungen wieder hochgekommen, denn ich war ja mal anderthalb Jahre, habe ich ja mal gelebt, ne, hier in eurem Land. In eurem Bundesland, nämlich in den 90er Jahren, kurz nach der Wende, war ich beruflich hier. Ich werde nachher noch mal was dazu sagen. In Plauen habe ich gewohnt. In Plauen, Treuen, Reichenbach, Zwickau, Chemnitz. All diese Orte sind wir da von damals her bekannt. Ich habe auch gleich zugesagt, als der Rainer mir jetzt auf der letzten NZ-Konferenz gefragt hatte, ob ich wiederkommen möchte. Da habe ich gesagt, natürlich gerne. Und eigentlich waren nur zwei Vorträge geplant. Dann hat er mich nochmal gefragt, ob er nicht noch einen dritten machen würde. Und dann habe ich auch nicht lange überlegt und habe gesagt, ja, und will den nutzen für ein persönliches Zeugnis von mir. Einfach auch mal, weil ja viele letztendlich mich kennen, aber doch nicht kennen. Und mich vom Namen her nach kennen, aber nicht wirklich wissen, wer eigentlich dahinter steht. Und ich habe gedacht, das passt auch zum Thema, was wir heute Abend haben, nämlich ja die Erkenntnis von Gut und Böse. Das hört sich so einfach an, ja. Man denkt, naja, das ist ja nicht schwer, ja, das Böse und das Gute zu erkennen. Aber es ist sehr schwer. Und es wird uns auch schwer gemacht, ja, das Böse zu erkennen, weil es versteckt sich ganz geschickt und es wird uns auch schwer gemacht, das Gute zu erkennen. Und ich denke, es passt auch dann, könnte man auch über mein Zeugnis drüber schreiben, Gut und Böse zu erkennen, weil ich lange im Bösen gelebt habe und das Gute nicht gesehen habe, aber es irgendwann gesucht habe und habe es dann doch gefunden. Und das möchte ich euch erzählen. Ich möchte aber jetzt auch einen Bibelvers da voranstellen, der wo der Herr Jesus eine in Bezug auf genau dieses Thema eine außergewöhnliche Antwort gibt, jemand, der ihn fragte, nämlich in Lukas 18, Vers 18. Da wird er gefragt von dem reichen Jüngling, heißt es so, oder von einem Obersten, der Pharisäer. Lukas 18, Vers 18, da fragt ihn dieser Mann, und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und die Antwort ist durchaus erstaunlich, was ihm der Herr Jesus da ergibt in diesem einen Satz, in Vers 19. Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und darum geht es letztendlich. Er hat ihm also gar nicht erstmal die Antwort gegeben, die kommt dann etwas später und der junge Mann hat nicht ergriffen, weil er sich von seinem Reichtum nicht trennen konnte. Also auch das ist auch ein Stück, wo jetzt auch viele von uns betrifft in ihren Lebenszeugnissen. Aber das Erstaunliche ist ja, und daran sollten wir uns festhalten, gut ist nur allein Gott. Er allein ist gut. Uns wird ja viel Gutes dargestellt, auch in der heutigen Zeit, auch in unserem Leben, wenn man zurückblickt. Ja, heute haben wir eine schwierige Zeit, es gab auch bessere Zeiten. Und viele Dinge die man sagen würde, das ist gut. Ja. Und es gibt auch viele Menschen, die von sich vielleicht denken, ich bin ein guter Mensch. Ja. Alles gut, gute Politik, gute gesellschaftliche Dinge, gute Gesetze, all diese Dinge. Ja. Aber das ist alles nicht gut. Denn gut ist allein Gott. Ja, und genau darum soll es jetzt auch gehen in meinem Zeugnis. Und ich möchte uns dazu auch noch ein weiteres Wort aus der Schrift sagen, das auch jetzt gut dazu passt, nämlich aus Apostelgeschichte 26, als der Apostel Paulus vor dem König Agrippa steht und dort auch Zeugnis gibt, nachdem er befragt wurde, ja, über seine Aussagen, weil die Juden ihn ja da verfolgten und angeklagt haben. Und es sind 4, 5 Verse, die ich auch immer gerne, sagen wir mal, als das Hauptevangelium eigentlich bezeichne, so wie ich es auch weitergebe. Kapitel 26 der Apostelgeschichte, ab Vers 15. Da heißt es, ich aber sprach, da redet der Paulus, Apostel Paulus, als er vom Herrn auf dem Weg nach Damaskus, als er die Christen verfolgt hat, als der Herr ihm erschienen ist. Und dann sagte er zum König Agrippa: Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das sind wunderbare Worte, und das ist genau das Evangelium, was wir, jeder, der ein Kind Gottes ist, von euch auch erfahren hat, nämlich, dass er bekehrt wurde von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu der wunderbaren Herrschaft Gottes. Und dazu sind wir berufen, so wie es auch jetzt Paulus berufen ist, nämlich um genau dieses zu bezeugen. Und gerade in der heutigen Zeit ist das sehr wichtig. Und das will ich heute Abend auch tun. Ja, ich bin geboren 1963 in Karlsruhe, dort lebe ich auch heute noch, und bin in einer Familie groß gewachsen, die war jetzt keine christliche Familie, ich sage es mal, es war eine namenschristliche Familie. Mein Vater ist auch heute noch Atheist, er glaubt nicht an Gott, meine Mutter ist leider verstorben letzten Monat, und sie hat mir aber als Kind auch mitgegeben, zu beten zum Herrn Jesus. Das ganz berühmte Gebet, ne? Mein Herz ist rein, lass nur den Herrn Jesus rein. Ja, also diese Dinge habe ich dann auch als kleines Kind mit meinem Bruder zusammen hören dürfen von meiner Mutter und von meiner Oma, wobei sie, wie gesagt, nicht gläubig im Sinne der Wiedergeborenen, also nicht wiedergeboren waren, sondern einfach nur diesen Gottesfurcht hatten, diesen Gottesglauben, und den mir auch vermittelt haben. So habe ich also immer geglaubt, dass es einen Gott gibt, aber ich habe mit Gott eigentlich relativ wenig zu tun gehabt, wie das vielleicht viele von euch auch kennen. Ich habe in der Schule den Religionsunterricht gehabt, ich habe auch den Konfirmandenunterricht gehabt in der evangelischen Kirche und bin dort auch mit der Bibel dann in Berührung gekommen, natürlich. Aber es kam nie diese Botschaft, ja, die ich dann viele, viele Jahrzehnte später erst, die mich da berührt hat, die kam damals überhaupt nicht rüber. Auch in den Gottesdiensten, die wir damals besucht haben müssen, ja, es war ja ein Zwang dann für uns, als 12-, 13-, 14-Jährige dann in die Kirche gehen zu müssen. Da kam aber trotzdem nichts, würde ich mal sagen, jetzt rüber, wo mich da in irgendeiner Form berührt hätte. Und nach meiner Konfirmation mit 14 Jahren, wie bei so vielen auch, war es dann auch vorbei. Da war der Zwang nicht mehr da, dahin gehen zu müssen, und dann bin ich auch nicht mehr dahin gegangen. Und habe also dann in den Folgejahren immer nur einmal an Weihnachten oder an Ostern meine Mutter begleitet, weil mein Vater das eben nicht getan hatte. Ich habe es gemacht, meiner Mutter zuliebe, und habe dann auch dementsprechend im Jahr immer so 3-4 Gottesdienste auch noch mitbekommen. Aber auch da kam nie irgendeine Botschaft rüber. Ich wusste also, dass es einen Jesus gab, aber ich wusste nicht, was der Jesus eigentlich gemacht hatte und warum er eigentlich gestorben ist. Das habe ich nie gewusst. Aber was auch wichtig ist, dass ich eben durch diese wenigen, Impulse, die ich dann als Kind bekommen habe, war mir klar, dass es einen Gott gibt und dass ich auch von diesem Gott geschaffen bin. Ich habe zum Beispiel Abitur gemacht 1984, und hatte dort sogar Biologie-Leistungskurs, aber ich habe nie an die Evolutionslehre geglaubt. Also das, was die mir da erzählt haben, das habe ich einfach nicht geglaubt. Nicht, weil ich jetzt besonders christlich war, sondern weil es mir klar war, dass wir von Gott geschaffen sind, ja, und nicht durch irgendeinen Urknall oder was weiß ich was entstanden sind. Und das ist schon im Nachhinein, ja, ist mir das dann erst immer wieder bewusst geworden, dass auch damals irgendwie auch Gott vielleicht schon bei mir irgendwie gewirkt hat, ja. Aber die nächsten Jahrzehnte, wie gesagt, war davon in meinem Leben dann also wenig zu spüren. Mich hat die Mich hat dann in dieser Zeit des Abiturs, da habe ich überlegt, was mache ich denn für einen Beruf? Und auch damals war man dann schon gesteuert letztendlich durch den Mammon, durch das Geld. Ich habe also die Ausbildung gewählt, wo es am meisten Vergütung gab, ja, für die Auszubildenden. Die gab es nämlich bei der Bank und bei den Versicherungen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich Bank, habe ich gesehen, habe ja schon ein Konto gehabt und das fand ich ein bisschen langweilig, ne, wie die da hinter ihrem Tresen stehen. Dann bin ich einfach, habe ich gedacht, na, gehe ich mal zur Versicherung. Da habe ich gar nichts gewusst und habe mich da einfach überraschen lassen und habe dann diesen Weg eingeschlagen. Und so bin ich dann recht früh auch mit der Wirtschaft in Verbindung gekommen und mit der Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und dann hat mich dieser Mammon hat dann, sagen wir mal, die Regentschaft in meinem Leben übernommen, wie es bei heute bei der Großteil der Bevölkerung, so wie ich das sehe, immer noch der Fall ist. Es ist auch vom Herrn Jesus immer, wird es ja auch der Mammon personifiziert, in Matthäus 6 ja gegenübergestellt, wo er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Und dann nennt er den Mammon, das ist ja nicht nur das Geld, sondern das ist ja generell der Besitz, das ist generell die Habgier oder das etwas haben wollen, etwas besitzen wollen. Ja, sei es jetzt Geld oder sei es jetzt Häuser, Grundbesitz oder andere Dinge. Auch Menschen besitzen wollen. Ja, also alle diese Dinge, ja, also das fällt alles unter Mammon. Und der hat auch mich ergriffen in meinem Leben und hat das Leben dann letztendlich auch bestimmt. Das war der erste wichtige Punkt. Meine Eltern haben mir vollkommen freie Wahl gelassen. Sie haben mich nicht in irgendeiner Form hier eingezwängt, in irgendwelche Zwänge auferlegt, was ich machen musste. Ich habe vollkommen freie Auswahl gehabt, was ich mache in meinem Leben. Ich habe eine sehr behütete Kindheit gehabt. Ich habe von Anfang an ging es mir gut. Wir waren nicht reich, sondern sagen wir so guter Mittelstand im Grunde. Ich konnte mir alles leisten, was ich wollte. Und das hat natürlich dann auch letztendlich geprägt. Und deswegen hat auch Gott oder ja, Christen in meinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt. Was ich aber damals schon, und das ist auch ein wichtiger Punkt, der jetzt für später jetzt auch wichtig ist, gemerkt habe, ich war schon immer, will ich mal sagen, habe ich mich, obwohl ich alle Freiheiten genießen durfte und obwohl ich alles hatte, was ich mir so wünschte und auch gesundheitlich gesegnet war, also ich habe nie große Krankheiten gehabt, Unfälle oder dergleichen, meinem Bruder ging es da viel schlechter, trotz allem war immer eine Unzufriedenheit da und vor allem in Bezug auf das System, das mich umgab. Also das heißt, mein Ziel war, ich habe erkannt, dass dieses System mir trotzdem Zwänge auferlegt. Obwohl ich eigentlich frei war, ja, von außen betrachtet, habe ich mich sehr in diesem System gefangen gefühlt. Ich durfte also doch nicht alles machen, was ich wollte. Es gab ja Gesetze, es gab Verordnungen, all diese Dinge. Ja, und vor allem gab es Abzüge in meiner Lohnabrechnung, wo ich einmal merkte, Moment mal, da fehlte die Hälfte. Ich habe ja eigentlich einen Betrag X ja hier verdient und bekomme nur die Hälfte rausbezahlt. Also hat mir doch jemand was weggenommen. Das war mein erstes Erlebnis, das ich noch als Schüler hatte, als ich eine Ferienjobarbeit annahm und dann mir genau ausgerechnet habe, was ich denn jetzt bekomme. Und dann war es eben nur die Hälfte, weil die Steuer eben die andere Hälfte weggefressen hat. Da habe ich gedacht, da hat mir jemand was geklaut. Hat jemand was weggenommen, der Staat. Und deswegen hatte ich so, will ich mal sagen, auch immer das Bedürfnis, aus diesem System irgendwie herauszukommen und habe dann überlegt, wie komme ich jetzt hier raus? Und es war im Grunde dann die Überlegung, ich kann hier aus diesem System nur rauskommen, wenn ich reich bin, wenn ich so viel Geld habe, dass es mir egal ist, ja, welche Gesetze da herrschen, dass es mir egal sein kann, dass ich mich frei bewegen kann, dass ich auf der ganzen Welt hingehen kann, wo ich möchte und dass mir also hier keiner irgendwelche Vorschriften machen kann. Das war so meine naive Vorstellung ganz am Anfang und auf das habe ich dann letztendlich aber auch hingearbeitet. Und das hat auch die Gesellschaft, und das macht sie heute noch, vorgegeben, dass sie den Menschen sagt, du musst was erreichen, du musst was werden, um frei zu sein, um glücklich zu sein und all diese Dinge. Und das habe ich auch so verstanden, wie jetzt meine Millionen von, will ich mal sagen, Mitmenschen auch in diesem Land, Bundesrepublik Deutschland, das ja dann auch jetzt im Vergleich zu vielen anderen Ländern ein reiches Land war, ein Land, das auch alle Möglichkeiten geboten hat. Ja, das ist eigentlich vom Prinzip her heute noch ist, aber das ist trotzdem alles nur der äußere Schein gewesen. Und so bin ich also durch diese in diese Welt hineingegangen mit dem Ziel, so schnell und so viel wie möglich Geld zu verdienen. Deswegen war ich übrigens auch hier. Es war ja beruflich bedingt, dass ich hier war, und ich dachte, es wurden mir viele Versprechungen damals gemacht, und ich habe das aufgenommen und habe eine große Chance gesehen darin, hier reich zu werden. Wirklich, das war mein Ziel. Und ich habe auch gearbeitet dafür, viel, viel Zeit geopfert. Und dann sind Dinge passiert, die genau in die andere Richtung liefen. Es hat sich also nicht erfüllt, ja, mein Traum oder meine Vorstellungen, ja. Nach außen hin, für andere vielleicht schon, ja, aber für mich selbst überhaupt nicht. Und dann geschah etwas, wo ich im Rückblick auch sagen muss, das ist auch sehr bezeichnend, wenn man da so sich vereinnahmen lässt. Ich hatte dann einen, ich nenne es mal Unfall, das heißt, es war ein Angriff auf mich, wo ich niedergestochen wurde in Karlsruhe des Nachts von einem Mann, der etwas geistig ein bisschen verwirrt war, und hat mich also angegriffen und hat mich niedergestochen, und es war also hier direkt neben dem Herzen ein Stich. Ich bin auf der Straße gelegen, nachts, niemand da. Ich habe um Hilfe gerufen, ich habe Fensterscheiben eingeschlagen, um auf mich aufmerksam zu machen. Und ich bin dann gerettet worden. Ja, also es waren dann zwei junge Mädchen, die sind da durch Zufall mit ihrem Hund spazieren gegangen damals, haben das mitbekommen und haben dann auch da, damals gab es noch keine Handys und all diese Dinge nicht. Das war 1991. Und es war in der Zeit, als ich hier war, aber in Karlsruhe ist es passiert. Und dann bin ich mehr oder weniger, also um Sekunden am Tod vorbeigeschraubt. Und bin ins Krankenhaus gekommen, und die Lunge war also komplett zusammengefallen. Und aber es war dann so, dass ich durch eine Not-OP gerettet wurde und auch relativ schnell wieder gesund war. Also das heißt, es ist relativ schnell zugewachsen, ich konnte also schnell wieder atmen. Sogar die Bild-Zeitung hat damals davon berichtet, ja, also das war ein kurioser Fall, weil ich war in einer Telefonzelle, habe telefoniert, und der Mann, der mich da überfallen hatte, der wollte auch telefonieren, und ich habe ihn halt nicht lassen, sage ich mal, ja, durch verschiedene Umstände, habe gesagt, er muss warten, und es hat ihm nicht so gefallen, ja, und dann kam es also zu diesem Zwischenfall. Das war dann das Ende meiner Tätigkeit hier bei euch in eurem Bundesland, ne, weil da ging dann im Vorfeld auch schon etlich Erfolg, anstatt erfolgreiche, also war es also eher erfolglos. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit, ich habe viele Menschen kennengelernt, aber Geld verdienen habe ich ja keines. Und deswegen bin ich dann wieder zurückgegangen, und auch aufgrund des Unfalles dann, und hatte dann kurze Zeit später, das war nur ein Dreivierteljahr später, einen schweren Autounfall, dem ich komplett, sagen wir mal, heil überstanden habe. Ich bin also mit dem Auto auf eine große Ampelanlage gefahren, eingeschlafen gewesen, und das Auto komplett zerstört, und ich bin ausgestiegen, ich habe gar nichts gehabt. Und das war dann der zweite Punkt. An diesem Jahr war ich dann an Weihnachten in Argentinien bei einem Freund von mir, und dort sind dann solche Vorfälle gefilmt worden. Die haben damals so Live-Fernsehen gehabt. Ja, also sobald was passiert ist, ist jemand gekommen mit der Kamera. Und das war auch dort an Silvester der Fall. Wir saßen da vor dem Fernseher, und dann haben die einen Unfall aufgenommen. Es war exakt der gleiche Unfall, den ich hatte. Da ist ein Mann auch noch mit dem Mercedes, fast das gleiche Auto, auf einen Pfosten draufgefahren, und der war tot. Der war tot, ne? Und das haben die halt also mit ihrer Live-Kamera da gefilmt. Und trotz allem, trotz dass ich jetzt diese und noch viel mehr, viel, viel weitere, aber es waren jetzt die zwei schlimmsten eigentlich, Erlebnisse hatte, hat es mich nicht wachgerüttelt in Bezug jetzt auf das ewige Leben oder das Leben an sich nachzudenken, sondern ich habe mich einfach, sage ich jetzt mal, geschüttelt und habe einfach weitergemacht. Ich wollte unbedingt dieses Ziel erreichen und aus diesem System herauskommen und wollte da frei werden durch Reichtum und war in dieser in diesem Wirtschaftsbetrieb und so weiter gefangen. Ich habe auch selbstständig gewesen damals schon und hatte mehrere Unternehmen, habe große Vertriebe aufgebaut und so weiter. Also ich habe schon auch Geld verdient, aber ich bin halt, habe es nicht geschafft, so unabhängig zu werden. Also man hat so in diesem Hamsterrad da gestrampelt. Nach außen hin ging alles gut, aber innen drin war man dann doch nicht ganz frei. Und es ging dann sage und schreibe bis zum Jahr 2007, 2008, dann kam die große Finanzkrise. Und ich habe damals auch schon Vorträge gemacht, viele. Und habe dann in diesen Vorträgen, ich habe bis dorthin auch niemanden kennengelernt übrigens, ja, der in einer christlichen Gemeinde war. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es solche Gemeinden gibt. Am Rande vielleicht mitbekommen, ja, aber nie Kontakt gehabt, gar nichts. Obwohl ich wirklich Tausende, also das ist keine Untertreibung, also bestimmt 2.000-3.000 Menschen gekannt habe, oder wenn, hätte ich die alle da in so einem Social Network da aufgelistet, wären es bestimmt 2.000-3.000 Kontakte gewesen. Aber es war tatsächlich niemand da, der jetzt aus dem christlichen Bereich kam. Und ja, ich saß dann da irgendwann mal bei dieser Finanzkrise 2007, 2008 und habe einen Vortrag vorbereitet für meine Kunden, wo ich ihnen eigentlich, sagen wir mal, die Gefahr der Geldanlage in der heutigen Zeit, sprich damals, also vor 10 Jahren ungefähr, erklären wollte, und habe mich dann mit diesem Thema beschäftigt, habe mich ja schon mein ganzes Leben mit Geld beschäftigt und saß dann da und habe in der Zeit, wie es vielleicht viele von euch auch so gegangen ist, ja, im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen, nichts anderes gehört wie nur noch Schulden, Schulden, Schulden. Wir sind überschuldet, die Schuldenkrise, die Immobilienschuldenkrise in den USA, die Schuldenkrise in Deutschland, die Schuldenkrise hier und dort und da. Dann habe ich in meinem persönlichen Umfeld viele, teils erfolgreiche Menschen gesehen, die auf einmal in Verschuldung gerieten, die auf einmal Burnouts hatten, die krank wurden. Ich hatte von Menschen, die ich kenne, habe ich gesehen, dass sich der eine oder andere das Leben genommen hat, wo auch teilweise mit Sicherheit die Schulden eine Rolle spielten. Also das Thema Schulden war allgegenwärtig. Und deswegen wollte ich auch einen Vortrag machen, habe ich dann mich mit der ganzen Thematik beschäftigt und wollte einfach meine Kunden auch warnen und ihnen Wege zeigen, damit man rauskommt. Und dann saß ich da in meinem Schreibtisch, weiß ich noch wie heute, und habe eine Grafik vor mir, die zeigte die Verschuldenskurve der Bundesrepublik Deutschland an. Ja, also das waren damals 1,6 oder 1,7 Billionen, heute sind wir ja schon weit drüber, über 2, 2,4, 2,5 und noch weiter. Damals waren es 1,6 und diese Kurve, diese Grafik, die ging richtig, also schön nach oben. Ja. Und dann habe ich mir die angeguckt und in dem Moment habe ich so einen Impuls gekriegt und habe ich gedacht, wenn das jetzt mein Unternehmen wäre, Bundesrepublik Deutschland, seit 1950, ja, nach dem Krieg, Wirtschaftswunder und jedes Jahr praktisch Plus gemacht, also ein Bruttoinlandsprodukt erzeugt, das, sagen wir mal, für dieses deine Land jetzt im Vergleich zu anderen außerordentlich war und auch heute teilweise noch ist, ja, also leistungsmäßig immer super, immer Plus gemacht, Exportweltmeister, deutsche Ingenieurskunst und so weiter, Made in Germany, das war alles ein Begriff. Wenn ich so ein Unternehmen habe, habe ich mir gedacht, dann muss ich doch am Ende nach 50 Jahren super dastehen, oder? Wenn ich da mal Bilanz ziehe, jedes Jahr Plus, dann muss ich doch im Plus sein. Aber wir waren ja nicht im Plus. Wir waren 1,6, 1,7 Billionen Euro im Minus. Und dann habe ich einfach mal die Wirtschaftskurve daneben gelegt, also die Wirtschaftsleistung, die hat genauso ausgesehen. Das heißt, je mehr Wirtschaftsleistung, je mehr positive Leistung ich gebracht habe, umso größer war die Verschuldung. Und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Und zu diesem Zeitpunkt war ich, es war 2009, auch selbst von Schulden mehr oder weniger betroffen. Also man hat ja einen riesigen Kostenapparat aufgebaut und man hat jeder immer von Monat zu Monat Angst haben müssen oder gucken müssen, dass man durch seinen Umsatz das auch wieder reinkriegt, um die Kosten einfach zu bezahlen. Auch Schulden, ja, also Hypotheken und so weiter. Und dann habe ich mir einfach mal mich daran gesetzt und habe gedacht, Mensch, das kann, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht in dieser Welt, ja, aber ich konnte es nicht greifen. Und dann habe ich angefangen zu suchen und ich bin eigentlich relativ schnell drauf gekommen, aber ich konnte es nicht glauben, weil es einfach war. Und dann habe ich immer weiter gesucht und bin aber immer wieder auf diesen Punkt zurückgekommen, nämlich dass das Problem der Geldschöpfung und das Problem der Verzinsung, jetzt mal ganz pauschal gesagt, ich habe auch einen großen Vortrag darüber gemacht, Schuld daran ist, ja, dass wir alle verschulden, dass die Länder verschulden und dass die Menschen in den Ländern natürlich auch mitverschulden. Die Verschuldung muss also immer wachsen. Je mehr Umsatz ich mache, ja, umso größer ist die Schuld. Das kann ich jetzt nicht im Detail erklären, aber das kann man gerne, ich habe einen Vortrag dazu gemacht, auch mal nachvollziehen. Es hängt einfach damit zusammen, weil die meisten Menschen gar nicht wissen, wo das Geld eigentlich herkommt, dieser Mammon. Wer erzeugt denn dieses Geld? Dieses Geld erzeugt nicht der Staat, ja, sondern Banken. Banken, also das heißt, es wird außerhalb des Staates praktisch erzeugt, also geschöpft und muss auch dort mit Zins bedient werden, auch wieder nach außerhalb des Systems. Das heißt, da ganz einfach gesagt, der Staat ist ein Schuldner und wer ein Schuldner ist, der ist nicht frei. Das habe ich damals, obwohl ich jeden Tag mit Geld umgegangen bin, und ihr könnt auch hier Banker fragen, oder fragt euren Banker, das kann euch keiner erklären. Ja? Die wissen das nicht. Das wird auch nicht veröffentlicht. Das lernen wir auch nicht in der Schule und auch unsere Kinder lernen das nicht. Über Geld spricht man nicht. Das ist ein Sprichwort. Über Geld spricht man nicht, damit man es nicht merkt. Aber wenn wir doch sehen, ja, dass also praktisch hier der Gläubiger, also der die Schuld praktisch bekommt und den Zins, ne, der außerhalb des Staates sitzt, außerhalb des Systems, dann ist doch alles klar. Ja. Das heißt, alle, die dann im System sind, sind verschuldet und sind dadurch Sklaven. Und das habe ich erkannt. Und das war dann ein, also als ich es an diesem Tage in der Tiefe erkannt habe, war es ein Schock. Es war ein absoluter Schock für mich, weil mein gesamtes Weltbild zusammengefallen ist. Komplett. Ich arbeite also für irgendjemanden, den ich gar nicht kenne, womöglich noch böse Menschen, böse Leute, ja, außerhalb des Systems. Ja, und je mehr ich arbeite, umso mehr, ja, bin ich da drin und ich habe entdeckt, dass ich nie aus diesem System herauskomme. Wisst ihr, und wenn man sowas entdeckt, dann trifft ihn, dann wird man getroffen erstmal von kompletter Hoffnungslosigkeit, Machtlosigkeit. Ich habe gemerkt, ich kann selber gar nichts machen, selbst wenn ich 10 Millionen habe, bin immer noch in dem System drin. Und sogar tiefer, wie wenn ich jetzt nichts habe. Und das war für mich dann ein Erlebnis in diesem Moment, ja, wo also es war ein wirklicher Schockzustand. Dann habe ich gedacht, wie komme ich jetzt hier raus, ja? Und jetzt kommen wir zu den Parallelen, die dann liefen. Damals lief parallel auch die Diskussion über 9/11. Ihr kennt es, ja, was 9/11 war. Ich habe das live miterlebt damals, ja, 2001. Ich saß vor dem Fernseher 2-3 Tage. Ich habe mir das angeguckt und dann habe ich wieder weitergemacht. Ja, habe gedacht, gut, es war ein Terroranschlag. Okay, jetzt geht's weiter. Ich habe mich um mein Geschäft gekümmert. Das habe ich mir keine großen Gedanken darüber gemacht. Aber zu der Zeit habe ich angefangen, über solche Dinge mal nachzudenken und habe dann einfach mal nachgeforscht, wo kommt das Ganze her und habe dann entdeckt. Deswegen muss ich es sehr komprimiert natürlich jetzt sagen und habe dann entdeckt, dass es dort Verbindungen gibt eben zu solchen Ereignissen, zu Kriegsereignissen und zum Geldsystem und habe dann entdeckt, dass dieses Geldsystem ja schon vor Jahrhunderten teilweise installiert wurde mit dem Zweck, letztendlich die Welt eigentlich zu regieren. Davon zeugen hunderte von nachgewiesenen Zitaten, die ich dann ja auch in meinen Vorträgen immer mal wieder jetzt gebracht habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, hier gibt's einen Plan und dieser Plan, das war ein böser Plan. Das war ein böser Plan. Ich habe diesen bösen Plan sozusagen entdeckt und habe dann nachgeforscht und nachgeforscht und nachgeforscht. Und jetzt werdet ihr fragen, was hat das jetzt alles mit meinem Zeugnis zu tun? Es war so, dass im Laufe dieser Nachforschungen, und ich habe das dann wirklich bis zum Schluss exzessiv betrieben, weil ich habe dann sogar jegliche Tätigkeit eingestellt, jegliche Berufstätigkeit, ich habe alles eingestellt, weil ich wissen wollte, was ist die Wahrheit in dieser Welt. Die habe ich gesucht. Ich habe gemerkt, da ist so viel Lug, so viel Trug, so viel unglaubliche Dinge, ja, die da im Hintergrund laufen und alles, was hier mir und was uns hier vorgespielt wird, sind Dinge, ja, die was mit der Finsternis zu tun haben. So würde ich es heute bezeichnen. Damals konnte ich es gar nicht so beziffern und auch nicht ausdrücken. Und dann habe ich gesagt, ich muss das jetzt wissen. Und dann war es so, dass ich viele, also hunderte, tausende Internetseiten, Bücherseiten, Manuskripte und so weiter gelesen habe. Also ich habe gelesen, ja, ohne Ende. Und da waren auch viele, viele Texte dabei, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt haben und die haben immer auf Bibelstellen hingewiesen. Allerdings habe ich das nicht groß beachtet. Ja? Also da stand halt irgendwann in Klammer, ja, Johannes 8, Vers so und so, ja, oder irgendwie eine Apostelgeschichte oder was auch immer. Ja? Und ich habe es einfach nicht beachtet, habe es überlesen, ja, weil das Thema war aber trotzdem das gleiche. Und dann habe ich festgestellt, da haben schon Brüder vor Jahren, Jahrzehnten, haben sich auch mit diesem Thema beschäftigt und haben dann dazu Berichte geschrieben. Hochinteressante Berichte und immer wieder auf die Bibel hingewiesen. Und es kam dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, dass es immer mehr geworden ist mit diesen Bibelzitaten. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich es doch mal nachlesen. Ja, und jeder gute Deutsche, sage ich mal, der hatte auch zu Hause eine Bibel im Schrank, so auch ich. Mehrere sogar, habe sie noch nie gelesen gehabt und dann bin ich halt hin und habe angefangen zu lesen. Und so habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Und dann habe ich auf einmal den Zusammenhang festgestellt in verschiedenen, würde ich mal sagen, weltgeschichtlichen Ereignissen mit Voraussagen, die in der Bibel genannt sind. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, dass es dort, dass dieser böse Plan sogar in der Bibel vorausgesagt wurde. Ja, 1. Mose 11, Babel, Babylon, ja, und dann auch bis zur Offenbarung hin. Und das war natürlich faszinierend für mich und ich konnte es eigentlich gar nicht glauben erst und habe dann mich da vertieft und immer mehr vertieft. Und dann war es irgendwann so, dass ich dann festgestellt habe, ja, das ist die Wahrheit. Diese Bibel muss die Wahrheit sein. Und dann kam der Gedanke in mir hoch, als ich gedacht habe, ich habe jetzt so viel nachgelesen, so viel nachgeforscht, vielleicht haben auch diejenigen, die da uns immer verführen und die auch dieses Schuldsystem und so weiter installiert haben, vielleicht haben die auch die Bibel gefälscht. Auf den Gedanken musste ich ja logischerweise kommen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich muss es jetzt nachprüfen. Und das war dann der Punkt, wo ich dann alles eingestellt habe. Ja? Also ich habe keine Telefonanrufe mehr entgegengenommen und so weiter, gar nichts. Ich habe mich nur damit beschäftigt und zwar über Monate. Das war dann im Jahre 2011, Ende 2011. Und ich habe es dann tatsächlich gemacht und ich muss sagen, ich habe dann dort, das Ziel war für mich herauszufinden, ist die Bibel die Wahrheit? Das war das Ziel. Ja? Ist das jetzt, hat das Hand und Fuß, stimmt das, was da drin steht? Und da haben ja die Vorträge vom Bruder Werner Gitt sehr geholfen, muss ich sagen, kann ich nur empfehlen. Er hat also ganz viel in diese Richtung hier ja publiziert, Vorträge, hat Bücher geschrieben und so weiter, also auch aus wissenschaftlicher Sicht. Ich habe das alles verschlungen und es kam irgendwann der Tag, wo ich dann sagte, ja, ich konnte nicht mehr zurück, die Bibel ist die Wahrheit. Und die Bibel, Jesus Christus, ist der Weg, der mich hier aus diesem System hinausführt. Das habe ich erkannt und ich habe heute noch hier in der Tasche, hier in meiner Tasche, heute noch das Traktat, ein Traktat, das ich irgendwann mal in Karlsruhe oder der Fußgängerzone bekommen habe, dabei von Verbreitung der Heiligen Schrift, glaube ich, das VDHS. Ja. Da ging es über Johannes 14, Vers 6, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das durfte ich dann erkennen, ja, anhand dieser Nachforschung und über das Geldsystem und über das Geldsystem bin ich praktisch zur Bibel gekommen und so zum Glauben. Ja. Und ich konnte selber nicht glauben, ich konnte gar nichts fassen, weil ich habe mit Bibel, mit Gott, mit Jesus überhaupt nichts zu tun gehabt. Und es war auch kein einziger Mensch daran beteiligt. Ich hatte in meiner Familie niemanden, der sich da nicht fragen konnte. Und ich hätte auch keinen gefragt, weil ich hätte ihm sowieso nicht geglaubt. Ja, also Gott hat es aber gewusst, ja, dass der muss selber überzeugt werden, dem kann man jetzt keinen Menschen schicken, weil ich hätte euch nicht geglaubt, wenn ihr mir das erzählt hättet. Und so habe ich dann selber praktisch diese Nachforschung gemacht und Gott hat mich da entsprechend hingeführt. Nicht, weil ich jetzt so schlau bin, sondern weil Gott es eben so gemacht hat. Ja, darum geht's. Geht nicht um mich. Ja, und das war das Wunderbare, dass ich dann, also ich weiß nicht mehr, ich kann euch den Tag, viele wissen ja ihren Tag, wo sie sich bekehrt haben oder so, aber ich kann es euch sagen, ich weiß nicht genau, ich weiß es nur, es war irgendwann im März 2012. März, Ende März, so muss es gewesen sein. Und dann habe ich das tatsächlich erkannt, aber bevor ich mich bekehrt habe, hat noch was gefehlt. Weil ich habe erkannt, ja, Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bei ihm bekomme ich dieses ewige Leben. Und ich habe mich erinnert an meine Unfälle, an diese vielen Dinge, wo ich kurz vorm Tod stand. Da gab es auch noch andere Dinge in meinem Leben, kann ich nicht alles erzählen. Aber da habe ich dann gemerkt, Mensch, da bist du vorbeigeschrammt, ja, und wo wärst du jetzt, ne, wenn du gestorben wärst? Und all diese Dinge sind dann natürlich hochgekommen. Und so konnte ich dann, habe ich eigentlich auch diese Frage gestellt, ja, die der Pharisäer da dem Herrn Jesus gestellt hat, ja, wie, guter Meister, ja, wie komme ich zum ewigen Leben? Was muss ich tun? Und ich habe erkannt, dass wenn ich sterbe, dass ich dann verliere, dass ich dann verloren bin. Versteht ihr? Und wenn ich was gehasst habe in meinem Leben, dann war es immer zu verlieren. Ja? Also ich war ein ganz schlechter Verlierer, auch als Kind. Ich habe das größte Theater gemacht mit meinen Spielkameraden, wenn ich ein Spiel verloren habe. Ja? Und ich habe dann, ich habe gemerkt, ich habe jetzt verloren in diesem Leben, habe ich gemerkt, was ich aus dem System nicht rauskomme. Ja? Das System ist zu mächtig, zu gewaltig, ich bin da drin gefangen, ich habe da verloren. Und wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich noch mehr verloren, dann habe ich doppelt verloren, dann habe ich das ewige Leben auch noch verloren. Und das hat mich dann auch nochmal schockiert. Und dann habe ich erkannt, wie gesagt, durch die Wahrheit, die ich in der Bibel entdeckt habe, dass ich dieses ewige Leben, dass dies mit der Herr Jesus bringt. Und dann habe ich erst entdeckt, als ich dann zum Herrn Jesus gehen wollte, dass ich ja gar nicht, ich komme gar nicht hin. Ich bin ja ein Sünder. Ich bin ein Sünder, ich bedarf der Vergebung. Das habe ich dann erst erkannt. Bei vielen ist es andersrum. Die erkennen erstmal, dass sie ein Sünder sind, ja, und gehen dann hin und kommen praktisch dann aus der Finsternis zum Licht. Bei mir war es umgekehrt, ja. Ich habe das erst erkannt, diesen Weg, diesen guten Weg habe ich dann erkannt, weil ich danach gefragt habe, dieser böse Weg, den ich entdeckt habe, kann doch nicht die letztliche Lösung sein. Wo es so was Böses gibt, da muss es auch was Gutes geben. Und deswegen bin ich auf den Herrn Jesus gekommen, durch das Bibellesen. Ja, und dann konnte ich letztendlich, als ich den Weg entdeckt habe, dann durfte ich erkennen, dass ich ein Sünder bin. Weil ich gemerkt habe, Moment mal, ich komme ja gar nicht zum Herrn Jesus, ich komme ja gar nicht zum Gott, weil ich selbst ein Sünder bin. Vorher habe ich nur gesehen, was von außen alles auf mich da eintrifft. Aber dann habe ich es selber entdeckt. Ich bin ein Sünder und ich bedarf der Vergebung, damit ich diesen Schritt gehen kann, damit ich das ewige Leben auch bekomme und dann dem Herrn Jesus nachfolge. Und dann habe ich mich bekehrt. Und es war ein bewegender Moment, ist auch jetzt noch, wenn ich drüber nachdenke, wie ich da praktisch mein Leben dem Herrn Jesus übergeben habe, ohne dass es überhaupt irgendjemand außenrum hier mitbekommen hat. Und ich muss ehrlich euch sagen, ja, dass es dann, also ich war dann 100 Kilo leichter, so ungefähr. Ja, also ich habe das richtig gemerkt, ich habe das richtig gespürt. Und dieser Friede, der dann in mein Herz kam, der ist heute noch da. Ja, und der war damals, ich war überwältigt, ja, von diesem Moment. Und so ging es auch Paulus, ne? Da konnte ich das nachvollziehen. Und ich habe dann gedacht, was mache ich jetzt? Und jetzt fängt ja an, wie Gott dann auch wunderbar geführt hat. Da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Durch das viele Lesen wusste ich natürlich, ich brauche eine Gemeinde. Jetzt brauche ich eine Gemeinde, jetzt brauche ich Menschen. Ja? Und jetzt habe ich gedacht, gut, in Karlsruhe ist kein Problem, da gibt es ja 40, 50, 60 Gemeinden. Da geht es halt mal irgendwo hin. Ne? Ich habe ja gewusst, es gibt die katholische Kirche, die evangelische Kirche und noch die freien Gemeinden. Also die freien Gemeinden, da muss ich hingehen. Und dann bin ich auf dieses Chaos gestoßen. Ja, ich bezeichne es immer noch so. Ja, dieses Chaos in der Christenheit durch die vielen verschiedenen Richtungen, Gemeinden und was es da alles gibt. Das wusste ich ja alles gar nicht. Dann stand ich vor dem nächsten Problem. Und auch da hat Gott wunderbar geführt. Da durfte ich dann Lothar Gassmann kennenlernen, weil ich habe ein Buch von ihm gelesen, unter anderem. Ja. Und dieses Buch, das habe ich übrigens in meinem Schrank gefunden. Ja. Habt ihr schon mal in eurem Schrank etwas gefunden, wo ihr gar nicht gewusst habt, dass es da drin ist? Ja, so war es bei mir. Ja. Also ich habe da so einen alten Bauernschrank und der ist sehr tief. Ja. Und da sind also in mehreren Reihen die Bücher gestanden. Und dieses Buch ist eben irgendwann mal in meinen Besitz gekommen. Und ich habe das tatsächlich so hinten reingelangt, rausgezogen und habe das Ding in der Hand gehabt. Und es war ein Buch vom Lothar, das war damals schon 20 Jahre alt und ich wusste natürlich gar nicht, wer das ist. Ja, und habe gedacht, gut, Pforzheim ist nicht so weit weg von Karlsruhe. Den rufe ich mal an, den Mann. Ich habe mich erkundigt, habe gesehen, der ist der Sektenbeauftragte und so weiter. Der muss also da Bescheid wissen und kann mir bestimmt sagen, wo ich da hingehen kann. Dann habe ich ihn kontaktiert. Und tatsächlich, er lebte noch, ja, lebt er heute noch, Gott sei Dank. Ich soll euch übrigens alle grüßen von ihm, habe ich vorhin vergessen, gell. Und ja, dann war es so, dass ich ihn dann fragte und die Antwort von ihm war aber sehr ernüchternd, weil er konnte mir nämlich keine Gemeinde in Karlsruhe empfehlen. Naja, und dann, bis auf eine, na, sagt er, und die wäre zu 99%, würde die aus Russlanddeutschen bestehen. Da habe ich gedacht, na gut, da kann jetzt alles hingehen, dann reden die alle Russisch, verstehe ich ja gar nichts. Was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich 2 Wochen später nach Bad Heinach gefahren, zu einer Bibelwoche, die der Lothar Gassmann dort gehalten hat. Konnte ich dann dem Terminplan entnehmen und habe einfach dann die 2 Wochen abgewartet, bin dann dorthin gefahren, habe ihn persönlich kennengelernt. Und in dem Zeitpunkt war es so, dass er selbst die Gemeinde, seine alte Gemeinde gerade verlassen hatte und dabei war, die Bibelgemeinde in Pforzheim zu gründen, die aber noch nicht gegründet war. Ja, die ihr alle kennt, Bibelgemeinde Pforzheim. Und die wurde dann 2-3 Monate später gegründet tatsächlich. Und ich habe so für mich gedacht, ich warte einfach mal, ja, bis die da die Gemeinde gründen, dann gehe ich dorthin. Und so habe ich es dann gemacht. Ja. Also so hat Gott praktisch geführt. Ja. Und zwischendurch hatte ich nochmal Kontakt mit 2, 3, wie ich es heute auch wusste, waren das auch so Sekten, so ganz kleine, ich weiß auch den Namen gar nicht mehr, die da versucht haben, mich irgendwo zu beeinflussen. Aber ich bin dann da bewahrt geblieben, auch von Gott. Und er hat mich hingeführt und ich war dann dort in der Bibelgemeinde vom ersten Tag an sozusagen, ab dem 2. Gottesdienst war ich dann dort. Ja, und mein Umfeld, da konnte es natürlich kein einziger begreifen. Ich habe gedacht, was ist jetzt mit dem Bausch los? Ja, der war also komplett ein anderer Mensch. Ja, von dann erst haben sie mich monatelang gar nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr sehen lassen. Und als ich dann mich wieder habe sehen lassen, war ich ein ganz anderer Mensch geworden. Und ich kann nur sagen, ja, gelobt und gepriesen sei Gott, dass er das an mir so vollbracht hat. Und natürlich, ja, ist es jetzt nicht, soll ja nichts Besonderes sein. Es geht nicht um mich jetzt hier, ja, weil jeder einzelne von euch, der auch zu Gott gezogen wurde, der hat das gleiche Zeugnis. Aber er hat mir es einfach jetzt auch aufs Herz gelegt und ich habe früher schon Vorträge gehalten und ich konnte deshalb auch den Vortrag, der dann wurde ja diese Kurve war, den meine Kunden übrigens nie angenommen haben. Keiner hat da darauf reagiert. Als ich den dann praktisch ja in Bezug zur Bibel einmal in der Gemeinde gehalten habe und auch in Bad Heinach auf der ersten Endzeitkonferenz oder der zweiten, da habe ich also guten Zuspruch bekommen. Ich habe gemerkt, aha, die Christen, die Menschen, die Bibel lesen, die sind daran interessiert, die verstehen das auch, die können das auch nachvollziehen, während diejenigen, die vollkommen Gott und glaubenslos sind, das nicht verstehen. Das sehen wir ja heute auch, ja, bei vielen Themen, wo diejenigen, die in der Bibel gegründet sind, in Gottes Wort gegründet sind, eine ganz andere Art und Weise haben, mit Schwierigkeiten umzugehen, ja, die uns insbesondere heute ja gerade treffen, ja. Viele Menschen, die keinen Glauben haben, die Jesus nicht haben, ja, die selbst noch nicht mal an Gott glauben, ja, die sind verloren da draußen, die sind verloren, die sind ausgeliefert dieser ganzen Lügenpropaganda, die da über uns hereinbricht, ja, die jetzt offensichtlich wird. Das war aber früher auch schon so, nur ist halt nicht offensichtlich geworden. Und sie können und wollen es nicht glauben, wenn man es ihnen sagt. Ja, wenn sie jetzt wenn die mich jetzt heute hören oder auch diesen Vortrag hören, werden sie denken, was erzählt er da für einen Stuss? Ja, aber wir wissen, dass es so ist, ja, weil es Gottes Wort uns auch sagt. Ja, und ihr seht, ne, ich habe über mich persönlich jetzt vielleicht auch noch nicht viel gesagt. Ich hatte zwischendurch dann auch in meinem Leben auch geheiratet. Ich bin geschieden worden 2005 und ich habe eine Tochter. Leider ist nicht gläubig, ja, aber trotzdem haben wir regen Kontakt, ja, und ich durfte ja zum Glauben kommen, dann 2012 war das, ja, übrigens, ja. Also das sind jetzt genau 9 Jahre her, dass mich der Herr gerufen hat und er hat mich auch ausgestattet mit der Gabe der, will ich mal sagen, jetzt der Predigt, ja, oder auch Vorträge zu halten und einfach meine Berufung sehe ich eigentlich darin, dass ich die jetzigen oder die Zustände, die Umstände, in denen wir uns befinden in dieser Welt, ja, die jetzt das Böse auch letztendlich widerspiegeln, jetzt in Verbindung zu bringen, auch mit dem biblischen Glauben, mit der Botschaft, die uns das Wort sagt, weil vor dem warnt uns ja der Herr und vor dem warnt uns der Gott und er sagt, geht heraus, geht hinaus aus diesem Geschlecht, trennt euch von der Welt, heraus aus der Welt und kommt zu mir, ja, in mein Reich hinein. Und heutzutage ist es ja alles vermischt, ja, und jeder denkt, ach, die Welt ist doch nicht so schlecht und so weiter. Wir haben doch gerade gehört, was gut ist. Nur Gott ist gut. Nur Gott ist gut. Und eins habe ich gelernt, ja, in dieser Zeit, und ich habe es eigentlich von Anfang an schon so aufgenommen, Es gibt hier keinen, wie ich mal sage, Mittelweg. Es gibt nur, entweder ich nehme es an oder ich nehme es nicht an. Es gibt keinen Mittelweg. Und wir wissen das. Und das ist es, mit dem wir zu kämpfen haben. Aber mir fand ich, für mich selbst war es von Anfang an ein wunderbares Zeugnis in der Bibel, dass ich dort auch, was der Jesus sagte, keine Kompromisse, ja, oder kein so grau gefunden haben. Nein, schwarz und weiß. Das wollen die Leute heute nicht mehr hören, schwarz oder weiß. Aber der Jesus selber hat es gesagt. Wer sein Leben gewinnen will, wer seine Seele erhalten will, der muss sein Leben aufgeben. Und das ist doch wörtlich zu nehmen. So wollen doch viele, wollen die Bibel wörtlich nehmen, aber immer nur da, wo es ihnen gerade gefällt. Aber auch in diesen Stellen, wo es vielleicht etwas unangenehm ist, ja, auch da müssen wir sie wörtlich nehmen. Und wir müssen uns, und gerade in der heutigen Zeit, ja, absondern und von dieser, nicht von der Welt, aber von der Sünde. Aber oftmals ist das ja, spielt es ja ineinander rein. Aber wir sind in diese Welt hineingesetzt, um in dieser Welt Zeugnis zu geben, um in dieser Welt Menschen herauszuholen und zum Herrn Jesus zu führen, damit sie das ewige Leben erlangen. Das ist unser Auftrag, dass wir in dieser Welt das machen. Und wir sollen uns nicht mit dieser Welt vermischen und meinen, mit den Methoden der Welt, so wie es viele Gemeinden jetzt machen, ja, die da halbe Diskurs veranstalten in ihren Gottesdiensträumen, das ist noch kein Gottesdienst. Das ist doch alles, ich bezeichne es sogar als Blasphemie, ganz ehrlich. Ich sag das so. Ich sage einfach, wie ich es empfinde, ja, denn wichtig ist, dass wir Gottesfurcht haben, ja, und die ist in unserem Land, und nicht nur in unserem Land, sondern in der ganzen Welt, immer mehr auf dem Rückzug. Immer mehr auf dem Rückzug, Gott wird immer mehr verdrängt. Wir wissen das. Und es ist unsere Aufgabe, ja, durch solche Zeugnisse, ich habe jetzt eins gesagt, aber sagt ihr euer Zeugnis auch, gebt es weiter an die Menschen in eurem Umfeld. Denn nur so kommen wir aus dem System raus. Das ist das, was ich dann entdeckt habe. Ich komme gar nicht aus dem System raus, außer durch den Herrn Jesus. Jetzt bin ich draußen. Und doch bin ich drin, ja. Also ich bewege mich ja innerhalb dieser Welt, ja? Aber ich bin nicht mehr abhängig von ihr. Ich bin, ich brauche keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. Das war auch so etwas, was mir in meiner, sagen wir mal, Suche da immer vor Augen stand. Mir ist immer so eine große schwarze Wand vor Augen gestanden. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich eine große Wand, schwarze Wand vor mir, und da komme ich nicht durch und dann bin ich verloren. Das war so das Bild, was ich so für mich hatte. Und als der Herr Jesus in mein Herz hineinkam, dann war in dieser Wand eine Tür. Da war in dieser Wand, da habe ich eine Tür gesehen, und da war diese Tür, und da habe ich gewusst, ja, jetzt da, durch diese Tür kann ich hindurchgehen. Das ist der Herr Jesus. Das ist das Licht des Lebens. Darum geht's. Und nicht um, ob ich noch ein paar tausend Euro mehr oder weniger habe, ja. Und ich brauche auch keine Angst haben in dieser Welt, sondern wenn ich den Herr habe, dann habe ich doch, ich habe das ewige Leben schon, für was soll ich denn hier Angst haben? Jetzt in Bezug auf Corona zum Beispiel, da sehen wir ja, dass die Angst, ja, genau das ist, mit dem die Welt hier arbeitet, dass sie den Menschen Angst macht und sie in die Ecke treibt und sie zu Selbstmorden treibt und sie zu Impfungen treibt, wo sie vielleicht gar nicht wollen, doch dann machen, weil sie doch Angst haben und sich nicht richtig informieren und all diese Dinge, ja. Das ist doch ein Propaganda dieser Welt. Die Hauptpropaganda ist die Angst. Das ist schon immer so gewesen. Angst gegen den Terror, ja, also das ist eingeläutet worden mit 9/11 damals, ja, mit den vielen Kriegen, die über die ganze Welt stattgefunden haben und immer noch stattfinden. So wird den Menschen Angst gemacht. Angst vor Stromausfällen, jetzt haben wir es gerade wieder, Angst vor irgendwelchen Zusammenbrüchen, Angst vor Geldentwertung, Inflation und so weiter und so fort. Es wird immer mit Angst gespielt, damit die Menschen durch diese Angst manipulierbar. Und warum? Ist auch verständlich irgendwo, weil sie sagen, ja, bevor ich mein Leben verliere, mache ich das doch lieber. Ja? Das ist doch der Gedanke, den ich habe, wenn ich Gott nicht habe. Aber wenn ich Gott habe, dann kann ich doch mein Leben gar nicht verlieren. Dann habe ich doch mein ewiges Leben. Also vor was muss ich denn Angst haben? Versteht ihr? Das sind ganz einfache Gedanken einfach, die auch ich habe und hatte und die mich auch in meinem Glauben jeden Tag bestärken. Und das ist eigentlich auch das, warum wir hier auch zusammen sind, dass wir uns gegenseitig da auch helfen und bestärken. Denn auch wir sind nicht gefeit davor, Angst zu haben. Es gibt ja auch ganz reale Ängste. Jetzt hat jemand eine Krankheit, es hat jemand Existenzangst, weil er sein Geschäft vielleicht aufgeben muss. Oder. Das ist doch klar. das spreche ich doch hier überhaupt niemanden ab. Aber wir haben auch einen Herrn, der uns stärkt und der uns vor allem bewahrt, auch wenn wir hier in dieser Welt leiden müssen. Und das müssen wir. Das ist auch so etwas, was die Bibel ganz klar sagt. Der Herr Jesus sagt es doch. Mich hat die Welt gehasst und wird sie euch auch hassen. Die Welt wird uns hassen. Mich hassen sie. Hier draußen steht mein Auto, das ist verkratzt von hinten bis vorne. Ja, das haben auch irgendwelche Leute gemacht, die vielleicht mich nicht leiden können. Ja, ich weiß es nicht genau. Aber es ist so. Die Welt wird uns hassen. Aber der Herr Jesus, er wird uns lieben. Und er liebt uns. Und Gott ist das Einzige, was gut ist. Es ist so viel, ja, wo ich dann auch noch jetzt erzählen könnte. Natürlich könnte ich jetzt 3-4 Stunden reden, aber ich kann mal nicht den Rahmen sprengen. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass ich so als Einstieg einfach dieses Zeugnis euch auch sage, weil viele Leute fragen mich immer, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Und dann sage ich immer, ja, ich bin zum Glauben gekommen durch das Geldsystem. Und es ist tatsächlich so, ja. Und ich habe auch einen Vortrag gemacht und ich stehe auch heute noch dazu. Es ist tatsächlich so, dass das Geldsystem, das ist nicht nur uns, das ist in Deutschland, das ist ja weltweit, dass das Geldsystem der Schlüssel ist zum einem antichristlichen Weltstaat, zu einem eine Weltstaat. Das Geldsystem ist der Schlüssel. Denn durch Geld ist jeder persönlich, jeder Mensch, jede Kommune, jedes Land erpressbar. Und steuerbar. Man hat es gesehen jetzt zum Beispiel wieder an Griechenland damals, ja, als das war, da wurden dann die Griechen verantwortlich gemacht, ja. So eine Propaganda war das. Da hat jeder gedacht, ah ja, die Griechen, die sind deshalb verschuldet, weil sie faul sind. Steht überhaupt in der Bibel was drüber, ne? Übrigens über die Kreta, ja. Aber das kann man natürlich jetzt nicht, so sagen. Ja, in Wirklichkeit war es tatsächlich so, dass dieses Land in die Verschuldung hineingetrieben wurde durch übergeordnete Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds, Weltbank und so weiter. Ne? Also jeder Kredit, den jemand selber hat und den auch jetzt ein Land hat, spielt keine Rolle, wer der Schuldner ist. Ein Kredit ist wie ein Blutegel, ja? Der saugt im Grunde den Bestand aus, ne? weil nämlich der Zins, der bezahlt werden muss, nicht mitgeschöpft wird. Das ist ganz einfach. Das ist das Einfache, was ich erkannt habe und ich konnte es gar nicht glauben, dass es einfach ist. Aber es ist tatsächlich so. Und deswegen steigt die Verschuldung immer weiter. Nun, dieses System wird jetzt zum Ende kommen irgendwann demnächst. Es ist rein mathematisch, müsste es schon lange so sein. Wir wissen das also. Es wissen auch Menschen, die nicht gläubig sind. Es ist aber so, dass es gesteuert wird. Ich werde in meinem Vortrag am Sonntag dann nochmal was dazu sagen. Es wird gesteuert, einfach um auch hier Macht zu erreichen. Offenbarung 13 sind wir da, ja. Das Tier, das letztendlich die Macht erlangt über die Erde. Und Gott lässt es zu. Und er sagt uns sogar in der Offenbarung, dass es eine Zeit geben wird, wo dieses Tier die Heiligen überwinden wird. Ja, das müssen wir also auch sehen. Die Heiligen werden überwunden und überwunden heißt auch getötet. Ja? Das ist so. Aber darüber müssen wir jetzt keine Angst haben. Ja? Weil Gott niemanden von uns, keinen einzigen von euch, auch mich nicht und euch auch nicht, über eure Maßen belastet. Ja? Auch diese Vorhersage, auch diese Voraussage haben wir in der Schrift, Korintherbrief. Ja? Also niemand wird über seine Maße belastet. Wie viele Märtyrer gab es schon, ja, in der Geschichte, wenn man das mal liest. Und Geschichte ist etwas, was ganz, 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 ganz wichtig ist. Ja, der biblischen Geschichte und die Weltgeschichte. Und dort sehen wir und können uns Beispiele holen. Was ich gerade zitiert habe von Paulus, ist auch Geschichte. Das ist die Geschichte der Gemeinde. Ja, das ist doch wichtig. Und auch die Geschichte der Märtyrer, die Geschichte der Reformation. Viele Dinge, ja, woraus wir lernen können. Und wir sollten nicht blauäugig sein und denken, es wird alles gut. Es wird nichts gut. Nur Gott ist gut. Wenn ich sage, es wird nichts gut, meine ich natürlich jetzt hier die Umstände auf dieser Welt. Weil Gott selbst, und das lesen wir in der Offenbarung, hat gesagt, er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Er wird alles neu machen. So wie er uns als Menschen neu gemacht hat. Mich hat er komplett neu gemacht. Ich sehe immer noch gleich aus, ja, vielleicht ein paar Jahre älter, vielleicht ein paar graue Haare mehr, Falten kommen dazu und irgendwann sterbe ich auch. Ja. Trotzdem hat er mich erneuert. Und euch auch, die ihr beim Herrn seid. Er hat eine neue Kreatur geschaffen. Und so wie er jetzt uns als neue Kreatur, als sein Volk geschaffen hat, ein Volk des Eigentums, so wird er auch die gesamte Erde neu schaffen. Und in der wir dann das Erbe antreten dürfen. Wir sind Erben. Ja? Wir wissen das, dass es an vielen Stellen bezeugt ist. Ja? Galaterbrief, Römerbrief, überall. Ja? Von Abraham. Der Same Abrahams ist Jesus Christus und wir, die wir zu Jesus Christus gehören, sind Erben, Miterben des Heils. Wobei er der Erstgeborene ja, ist. Und das sind alles wunderbare Verheißungen und an denen dürfen wir uns festhalten. Ja? Und das sind alles Dinge, die ich vorher gar nicht hatte. Ich war ja fast 50 Jahre alt, als ich zum Glauben kam. Also das war in meinem 49. Lebensjahr. Da bin ich zum Glauben gekommen. Und in meinem 48. habe ich da noch nicht im Entferntesten daran gedacht. Ja? Dass es überhaupt etwas überhaupt gibt. Im Gegenteil, ich war verzweifelt dann. Und das ist auch häufig so, dass auch wir aus der Verzweiflung heraus, aus dem Sorgen heraus, aus einem Zerbruch heraus, dann erkennen und auch nach Gott rufen. Ja, auch wenn die Menschen, jeder Mensch soll errettet werden, sagt uns der Herr. Und wir werden es noch erleben, dass in der nächsten Zeit viele, viele Menschen einen solchen Zerbruch haben werden. Viele werden verloren gehen, ja. Aber es ist unsere Aufgabe, das zu sehen, unsere Augen offen zu halten. Wo sind Menschen in Not? Wo suchen sie nach Hilfe? Woher kommt unsere Hilfe? Vom Herrn. Das können wir ihnen sagen, das können wir ihnen bezeugen. Und ich bin sicher, dass viele noch, gerade durch die große Not, die vielleicht noch auf uns zukommt, dann zum Herrn auch finden werden. Das ist der richtige Weg. Und nicht darauf hoffen, dass alles wieder gut wird. Denn das Böse regiert momentan diese Welt und versucht im Grunde zu rebellieren. Aber wir müssen uns auch immer wieder bewusst machen, dass derjenige, der Herrscher über diese Welt ist, das ist nicht der Teufel. Das ist der Herr Jesus. Er sitzt auf dem Thron. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Der Teufel ist hier. Er brüllt ja, und geht umher, um zu zerstören, was er zerstören kann, ja. Aber der Herr Jesus sitzt auf dem Thron. Das ist ganz wichtig, ja. Und der Teufel, er ist der Rebell. Er ruft zur Rebellion auf. Und da dürfen wir uns nicht irreführen lassen und vielleicht auch anfangen zu rebellieren gegen diese Welt. Nein, wir sollen uns einfach von dieser Welt absondern. Das ist das, was wir machen müssen. Und im Not und in der größten Not müssen wir es ertragen. Das ist unser Los. Weil der Herr Jesus selber, er hat auch alles ertragen. Er hat sich entäußert seiner Gottheit und er hat gelitten und er ist geschlagen worden und er ist sogar getötet worden und er ist ans Kreuz gegangen dafür. Das hat er getan, ja, für uns. Und wir dürfen jetzt nicht sagen, der Herr Jesus hat es alles für uns gemacht, aber wir gucken mal, wie es uns irgendwie gut gehen kann hier auf dieser Welt. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums, sondern die Botschaft des Evangeliums ist, dass wir uns aus der Finsternis heraus zum Licht bekehren sollen und dann andere Menschen eben auch von dieser wunderbaren Botschaft erzählen sollen. Und der Herr gibt uns auf diesem Weg Kraft. Er gibt uns Wegweisung, er gibt uns Hilfe. Und ich kann das bezeugen, ja, also durch mein Leben, ja, wie ich jetzt da hingeführt wurde, ja. Ich habe keinen Gastmann gekannt, ich habe keinen Pforzheim gekannt, ich habe keine Gemeinde gekannt, ich habe keine Bibel gekannt, ich habe überhaupt nichts gekannt. Und innerhalb kurzer Zeit hat mich der Herr aus einer tiefen Verzweiflung heraus über diesen Weg geführt, sodass ich heute hier stehen darf und darf ich ein Zeugnis davon geben. Ja, und so ist es auch bei euch auch. Es könnte jeder von euch hier stehen und könnte ein Zeugnis geben. Es wäre genauso wunderbar, was der Herr gemacht hat an jedem Einzelnen. Und das Schöne ist, dass wir uns gemeinsam darüber freuen dürfen. Ja? Und dass wir gemeinsam erkennen dürfen, was das Gute ist. Und viele suchen das Gute immer noch in dieser Welt. Aber der Herr, die Schrift sagt uns ganz klar, und ich habe übrigens dann meinen Konfirmationsspruch gefunden, den habe ich ja damals gar nicht wirklich wahrgenommen, aber das war Jeremia 17, Vers 7. Ich weiß es auswendig, ne? Brauche ich nicht sagen. Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Das ist Jeremia 17, Vers 7. Das war mein Konfirmandenspruch. Ja? Und dann habe ich gedacht, na, das hat ja wunderbar gepasst. Ja, ich habe es zwar 40 Jahre nicht gemerkt, aber irgendwann habe ich es doch gemerkt, dass der Herr recht hat und dass die Schrift recht hat. Aber zwei Verse vorher steht auch das Pendant dazu, Jeremia 17, Vers 5, da heißt es, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und der auf dessen Hand die Menschenhand ist. Ja. Moment, das will ich doch dann richtig lesen. Verflucht ist auf jeden Fall der, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Ja, das ist der Gegensatz dazu. Da steht zwei Verse vorher. Und das soll uns auch eine Warnung sein, dass wir hier nicht auf Menschen vertrauen, sondern dass wir, wenn wir das Gute suchen, es nicht in der Politik suchen, es nicht in den Gesetzen suchen, da gibt es auch ein paar gute Sachen, ja. Aber da sollen wir nicht unser Heil suchen, da sollen wir nicht das Gute suchen, sondern das Gute kann nur von Gott sein. Nur Gott ist gut und auf ihn müssen wir vertrauen. Ja, dann möchte ich uns noch zum Abschluss einen Vers aus dem Johannesevangelium sagen, oder mehrere Verse aus Johannes 1, weil das Johannesevangelium war auch das Evangelium, das ich glaube am Anfang, glaube 5, 6 Mal hintereinander gelesen habe. Und es hat mich so berührt, auch in meinem Herzen. Das war ein Teil des Weges, kurz bevor ich mich auch bekehrt habe. Ja, deswegen bin ich auch heute noch ein Freund davon, immer diese kleinen Johannesevangelien da auch weiterzugeben. Aber gut, das ist halt was Subjektives, so wie ich es jetzt empfunden habe. Natürlich ist jedes Wort in der Bibel wertvoll und die ganze Bibel ist wertvoll. Am besten man liest die ganze Bibel, nicht nur ein Evangelium. Aber im Johannesevangelium, da lesen wir in Kapitel 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das ist wunderbar, ja, wenn man das dann in der Tiefe begreift, ja, dass man ja zwar ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, aber dass man trotzdem aus dem Wort geboren ist, ja, wenn man Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland annimmt. Und das ist eine wunderbare Festigkeit und eine wunderbare, dass diese wunderbare Verheißung, ja, uns stark macht, um in dieser Welt zu bestehen, wo wir umgeben sind von vielem, vielem Bösen und wo wir aber immer das Gute ganz nah bei uns haben und in uns haben, nämlich den Herrn. Amen. Ja, ich möchte noch beten zum Abschluss. Ja, Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich lobe und preise dich, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du mich herausgezogen hast aus dieser Welt, dass du mir einen Weg gezeigt hast, Herr, ja, wie ich das Gute erkennen darf, wie ich dich erkennen darf, ja, und wie ich es auch weitergeben darf. Ich danke dir auch für jeden Einzelnen hier unter uns, den du diese Gnade hast du teilwerden lassen, Herr. Und sollte jemand unter uns sein, der noch nicht dein Kind ist, Herr, so bitte ich dich von ganzem Herzen, Herr, öffne auch diesem Menschen sein Herz. Zeige ihm, dass das ewige Leben nur über dich geht, Herr. Denn du, nur durch dich kommen wir zum Vater, Herr. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir dürfen uns daran festhalten. Und wir dürfen diese wunderbare Hoffnung haben, egal wie schlimm die Umstände um uns herum sind. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Gemeinschaft schenkst, so wie wir sie jetzt haben. Und möchte dich bitten, dass du auch in den kommenden Tagen jetzt diese Konferenz segnen mögest, Herr. Jedes Gespräch, jeden Einzelnen von uns, auch die, die noch kommen werden, Herr, auch die Botschaften, die wir noch hören werden. Dein Wort, Herr, mach es groß und lass es in unsere Herzen kommen. Lass es dort drin arbeiten, verbleiben, Herr, und lass es uns hinaustragen in diese Welt. Amen. Amen.
Lieber Uwe, danke für dein Lebenszeugnis, ein sehr interessantes Zeugnis. Und doch sind immer wieder die gleichen Konturen zu entdecken. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, seine eigene Lebensgeschichte. Und jeder Mensch ist in den Systemen der Sünde gefangen. Und wir haben es gehört, in dieser Weg heraus ist Jesus der Sohn Gottes. Das wird uns im Kolosserbrief nochmal eindeutig auch mitgeteilt. Da heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft, also aus dem Machtbereich der Finsternis und hat uns hineinversetzt in das Reich seines Sohnes, der Liebe. Und das möchte der Herr an jeden Menschen tun. weil er nicht will, dass einer verloren geht, sondern gerettet wird. Und das dürfen wir bezeugen den Menschen in unserer Umgebung und wo uns Gott auch hingestellt hat. Über unseren ersten Vortrag unserer Konferenz beenden möchte ich uns noch den Segen Gottes zu sprechen. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen.